Wunderbar.
Einen schönen guten Tag.
Das klingt doch super. Mhm. Ja, meinetwegen können wir auch gleich anfangen und ich mache mal ganz kurz ein Intro, ja, dass die Leute, die hier zuhören, wissen, worum es geht. Hallo und herzlich willkommen zu dem Gib mir den Stoff Podcast. Mein Name ist Budak und ich darf heute Matthäus willkommen heißen.
Hi.
Grüß dich, wie geht's dir?
Ja, ganz gut.
Ja?
Läuft, ja.
Ich bin, ja, echt happy, dass wir es geschafft haben, uns an einen Tisch zu setzen, weil ich ganz doll gespannt drauf bin, was du uns heute zu erzählen hast.
Ja, ich bin auch gespannt, was du fragst.
Ja, ich möchte es immer so gerne ein bisschen offen gestalten und erstmal einen smoothen Eingang so mir freihalten. Deswegen kannst du ja vielleicht erstmal ganz kurz erzählen, wer du bist und natürlich auch, was du machst, bevor ich es dir jetzt vorwegnehmen muss.
Ja, ich bin Matthäus, 34 Jahre alt, in Berlin geboren, schon immer in Berlin auch wohnend. Habe jetzt mittlerweile Frau und zwei Kinder, also Häusle bauen und so, ne? Das ist der Klassiker. Und jetzt seit fast 10 Jahren, glaube ich, arbeite ich im Verein Hilfe für Jungs e.V. Der Verein macht Jungenarbeit, Männerarbeit, also halt ganz spezifisch. Und am Anfang habe ich Betreuungshilfe gemacht. Das heißt, viele kennen es unter Einzelfallhilfe. Ich habe mich mit Jungs getroffen, die von sexualisierter Gewalt betroffen waren. Und hatte dann mit denen so wöchentlich Treffen, mehrere Stunden. Und jetzt arbeite ich im selben Verein, aber in einem anderen Projekt, nämlich Berliner Jungs. Und da mache ich hauptsächlich Prävention und Beratung. So, und auch Streetwork teilweise in Lichtenberg vor allen Dingen. Genau.
Ja, ich bin aufmerksam auf euch geworden damals, als ich einen jungen Mann kennengelernt habe, der mir erzählt hat, dass er sexuelle Übergriffe erlebt hat. Ja, also das war so, ich habe den kennengelernt, es war auf einer Streetwork-Tour, ich bin durch Berlin und habe dann vor einem Jugendzentrum einen jungen Mann getroffen, der einen Joint in der Hand hielt und dann bin ich hin, habe gesagt, hey, grüß dich, alles fit, was machst du, warum bist du nicht drin? Und der war halt noch relativ jung. Da haben wir uns so ein bisschen unterhalten und der war relativ offen und hat dann halt so gesagt, ja, ich habe Probleme und so, und ich, aber ne, also ich habe den das erste Mal gesehen und er wollte sich noch nicht so direkt öffnen. Und dann beim zweiten und dritten Mal, wo wir uns wieder getroffen haben und in diesem Jugendzentrum immer mal wieder waren, kam er dann mal zu mir und sagte, hey, kann man mal kurz reden, so, ja. Und dann hat er halt erzählt, dass er zu Hause erlebt, dass Familien, also dass quasi sein, dass seine Familie, besser gesagt sein Papa, ihn an ganz bestimmten Stellen berührt und er weiß nicht, wie er damit umgehen soll und das ist ganz schlimm für ihn und er weiß nicht, was zu tun ist. Ja, und als Sozialarbeiter war ich dann in der Situation, mir selber auch Hilfe holen zu müssen, weil ich natürlich nicht zu 100% weiß, wie man damit umgehen muss und kann, während andere es einfach besser können. Ne? Und so bin ich auf euch gestoßen seinerzeit und bin zu den Berliner Jungs gegangen und die spezialisiert sind für genau solche Geschichten, also für Menschen, die Opfer sexueller Übergriffe wurden, besser gesagt für Jungs.
Genau, also wir arbeiten ganz speziell mit Jungs und da sind wir, glaube ich, auch deutschlandweit das größte Projekt, was eben nur mit Jungs zu diesem Thema arbeitet. Häufig gibt es ja Projekte für Mädchen oder für Menschen im Allgemeinen, aber dass es speziell auf Jungs ist, ist ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Ja, und deswegen, genau so wie du es gemacht hast, melden sich dann viele bei uns und manchmal auch nur mit einem Verdacht, mit einem Bauchgefühl, irgendwas stimmt da nicht. Und ja, wie du meintest, zu Leuten gehen, die es besser wissen, ne? Das ist schwierig. Ne? Also wir haben gutes Know-how darüber, was man macht und was man machen kann und was so Wege sind. Aber viele denken, dass wenn man jetzt einen Jungen zu uns schickt, dass der uns dann alles erzählt und dass wir denen dann helfen können und dass dem danach besser geht. Das ist leider nicht so. Ne? Auch wir können nur immer darauf hoffen, eben, dass es so tolle Sozialarbeiter gibt wie dich, die das sehen und sich dann bei uns melden. Und ganz oft ist es so, dass wir dann eher eben die Sozialarbeiter stärken, dass die besser mit dem Kind arbeiten können. Wenn das Kind eine Beratung will, klar, kein Thema. So, aber das ist so ganz vielfältig, wo wir da arbeiten. Aber es ist auch immer für uns immer wieder auch eine Herausforderung, das Thema.
Das glaube ich gerne. Es war jetzt auch gar nicht so gemeint, dass ich darin in euch dann die absolute Endlösung für mich entdeckt habe und wusste, okay, ich bringe diesen jungen Mann jetzt zu euch und bin aus dem Spiel raus. sondern eher so einfach als jemanden mit einer anderen Expertise, vielleicht mit anderen Blickwinkeln und natürlich auch jemand, der in der Öffentlichkeit damit wirbt, zu sagen, hey, wir kennen uns damit aus, genau, und wir können damit in den Dialog gehen, ne? So, komm vorbei und wir sprechen darüber. Und das fand ich halt interessant damals und deswegen habe ich dich auch heute eingeladen und würde gerne einfach mal mit dir so ein bisschen da eintauchen in das Thema. Was bedeutet überhaupt sexuelle Gewalt, sexuelle Übergriffe? Viele sagen ja immer so, alles ist Vergewaltigung, ja, so, oder kennen das in dem Kontext, der wurde vergewaltigt, oder oftmals erzählt man so, ich habe dann das und das erlebt und dann kommt sofort die Frage, wurde der vergewaltigt, ja?
Genau.
Und gibt es da überhaupt fachliche oder einfach grundsätzlich, muss jetzt nicht unbedingt fachlich sein, aber gibt es da Grenzen und ist alles gleich Vergewaltigung und? Also du merkst, ich habe ganz viele Fragen über dein Arbeitsfeld, dein Arbeitsgebiet.
Das ist ja großartig, da kann ich viel erzählen.
Absolut, ja.
Genau, also ich denke, das ist immer so eine Definitionssache, ne? Wenn Leute hören, sexualisierte Gewalt, denken sie, wie du sagst, oft an eine klassische, sag ich mal in Anführungszeichen, Vergewaltigung. Und ja, wenn man das so im heteronormativen Bereich sieht, also ein Mann macht was mit einer Frau oder einem Mädchen, dann haben da viele so Bilder im Kopf und können sich das irgendwie vorstellen und sagen, ja, okay, so, das war wahrscheinlich eine Vergewaltigung. Bei Jungen als Betroffenen von sexualisierter Gewalt können sich die Leute es viel schwerer vorstellen, weil sie gar nicht so verstehen oder gar nicht verstehen können, wollen, wie auch immer, wie das technisch denn funktionieren soll. Und deswegen ist unsere Definition auch viel breiter. Also bei uns geht sexualisierte Gewalt schon bei Sprache los, bei Berührung, bei Grenzüberschreitungen, also wenn einfach Menschen einem zu nahe kommen dauerhaft und das auch so ein bisschen dann vielleicht forcieren, so genau. Und ja, was wir auch jetzt immer mehr haben, ist auch diese sexualisierte Gewalt von Kindern und Jugendlichen untereinander. Also so, als wir angefangen haben, was ganz viel, ja, pädosexuelle Erwachsene, die Sex oder was Sexuelles von Kindern wollen. Das war so am Anfang ganz groß unser Thema, ist es immer noch. Aber es kommt auch immer mehr dieses Untereinander dazu. Und das ist halt dann schon auch schwierig, weil selbst meistens ist es so, der, der das macht, hat selber Riesenpäckchen zu tragen und dem muss man auch irgendwie helfen. Das sind dann oft nicht wir, die das machen, aber auch da muss man immer gucken. So, es ist schwerer, als wenn man so einen Erwachsenen hat, wo man sagen kann, ja, der ist eindeutig scheiße. So. Hm.
Ja, es ist leider nicht immer so auf den Punkt zu bringen. Ne? Meistens, wie du es gesagt hast, haben die Leute eine Vielzahl an Problemen und dann ergibt sich das so, dass man das einem ganz besonders auffällt. Weißt du, das mit der Sexualisierung ist halt auch immer so ein moralisches Thema, ja? Wenn jetzt jemand ein Drogenproblem hat, ein Suchtproblem hat, keine Ahnung, Schulden hat oder sonst so, irgendwo weiß man immer damit umzugehen, sich zu distanzieren. Bei dem Thema Sex und sexuelle Übergrifflichkeiten und sowas, ich merke das selber, wie ich jetzt mit dir rede, ich merke, dass Emotionen hochkommen, ne? Wenn du mir jetzt von pädophilen Männern erzählst und so, erstmal spüre ich, dass ich in irgendeiner Form emotional werde, ja? Ob das jetzt die direkte Wut ist oder die Ohnmacht, weil man nichts machen kann, wie auch immer. Aber ja, back to topic. Wie, erzähl uns doch mal einfach mal so ein Klass, gibt es überhaupt? Kannst du uns von einem klassischen Alltag erzählen von dir?
Ja, kann ich, aber der Alltag ist sehr, sehr verschieden, weil wir verschiedene Arbeitsbereiche haben. Der, in dem ich am meisten so drin bin, ist die Schulprävention. Das heißt, wir gehen an Schulen und machen da einen Teil Sexualpädagogik. Also erstmal schauen, was bringen die mit, was kennen die schon, was wissen die. Weil wir festgestellt haben, dass man, wenn man sich vor sexueller Gewalt schützen will, muss man überhaupt erstmal wissen, was ist Sex, was ist okay, was ist nicht okay. Und das wissen viele Kinder einfach gar nicht und reden zu Hause nicht drüber. Ne? Das heißt einfach, zu Hause wird nicht drüber geredet und dann erzählen die aber auch nicht, wenn sie was Schlimmes erlebt haben in dem Bereich. So, deswegen muss man da erstmal anfangen. Und dann beim zweiten Termin sprechen wir dann tatsächlich aber so sehr humorvoll mit Theaterstücken und allem darüber. Es gibt sexualisierte Gewalt, in welcher Form, wie kann man sich schützen, was kann man tun, wo kriegt man Hilfe? Und das mache ich ganz viel. Aber was wir auch machen, ist zum Beispiel Beratung. Das heißt, jemand meldet sich bei uns, Sozialarbeiter, Mutter, Vater, Onkel, Opa, ganz unterschiedlich. Und dann können wir die beraten. Wir beraten aber auch Teams und Einrichtungen. Also zum Beispiel, wenn ja irgendein Verein sagt, hier gibt es einen Fall, jetzt brauchen wir eine Beratung, dann kommen wir auch zu denen oder schulen die auch zu bestimmten Themen. Genau, und dann gibt es noch so Streetwork, das ist das, wir haben verschiedene Bezirke, wo wir finanziert sind. Ich arbeite hauptsächlich in Lichtenberg und da bin ich unterwegs wirklich in den Jugendclubs, an öffentlichen Plätzen und wir sprechen einfach mit Jungen, aber auch den Leuten einfach vor Ort, den Sozialarbeitern und auch teilweise den Menschen einfach, um das Thema so ein bisschen zu platzieren. Es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen. Die einen sagen, boah, das gibt's so, und die anderen kommen und sagen, uff, ich hätte was zu erzählen. So. Und ja, von daher ist der Alltag sehr breit gefächert.
Wie kommt man denn überhaupt zu so einem Job? Also bist du eines Morgens aufgestanden, hast gesagt, ey, das Thema interessiert mich total, ich guck mal, was für Stellen ausgeschrieben sind. Erzähl uns ein bisschen dazu.
Das ist eine super witzige Frage, finde ich, weil ich glaube, man kann erzählen, wie man zu dem Job kommt und man kann erzählen, wie ich zu dem Job gekommen bin. Was wir erwarten, wenn wir zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch machen oder so oder jemanden einladen wollen, dann erwarten wir, dass der sich irgendwie mit der Thematik befasst hat. Der muss kein Spezialist sein, aber wir erwarten, dass der zumindest weiß, worauf der sich da einlässt. Also, dass der schon mal gelesen hat, oh, sexualisierte Gewalt, was ist das? Wie ist seine Haltung? So, das ist uns ganz wichtig. Jetzt bei mir speziell war es so, dass ich mich auf ziemlich viele recht herausfordernde Stellen beworben habe, als ich nicht mehr in dem, ich habe in so einem Heim gearbeitet und da habe ich mich dann beworben und bei Hilfe für Jungs dachte ich so, pff, wenn die es werden, dann wird es ein harter Job so. Und dann wurden es die tatsächlich und es war gar nicht so hart wie gedacht, also an einigen Stellen schon, aber es ist einfach eine total schöne und humorvolle Arbeit in dem Verein. Also irgendwie ich weiß gar nicht, wie man das macht, aber es läuft so, dass die Jungs, mit denen wir arbeiten, uns total gut annehmen und total nett sind und wir haben eine gute Zeit. Und dieses Thema sexualisierte Gewalt ist zwar irgendwo immer da, aber es ist gar nicht so zentral in der Beziehungsarbeit.
Ah ja, hätte ich jetzt anders gedacht. Mhm. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du zum Beispiel voll die Probleme hast, abends einzuschlafen oder irgendwie, dass du die Sachen mit nach Hause nimmst, dieses klassische Sozialarbeiter-Thema, ne? Man geht aus dem Büro raus und dann fängt der Schädel an, weiterzuarbeiten. Und wie ist das bei dir?
Ja, tatsächlich gab es bei mir so ein paar Wendepunkte in der Biografie. Also ich habe ja am Anfang diese Betreuungshilfe gemacht und da gab es schon so intensive Sachen, aber wir hatten super viele Teamsitzungen, Supervisionen und voll viele Möglichkeiten, darüber zu sprechen und das auch so loszulassen. Und was mir immer total geholfen hat, ist dieses Ding, wenn ich nicht da wäre, wär wirklich kein anderer da. Ich war teilweise so die einzige positive Bezugsperson in deren Lebenssystem und habe so gemerkt, ja, die haben bei mir echt einen verlässlichen Ansprechpartner und das hat mir eigentlich immer gut getan. Und krass war es dann aber, als ich selber Vater geworden bin, da waren dann irgendwie bei mir diese Mauern so aufgeweicht. Also es war jetzt so, mir gingen die Geschichten plötzlich näher, ich hatte plötzlich ein anderes Verhältnis zu den Eltern, so dass ich die plötzlich aus einem anderen Blickwinkel gesehen habe und da habe ich gemerkt, oh, ich kriege das gar nicht mehr so gut hin mit dem, was du gemeint hast, nämlich das auf Arbeit lassen und das da lassen. Und dann habe ich eben das Projekt gewechselt, um nicht mehr so tief in den Fällen drin zu sein, sondern eher tatsächlich Prävention zu machen. Und ja, das ist also, ein, zwei Helfer ist ein total krasser Job, wo die Storys einen schon ganz schön hart auch treffen können. Also manche so Geschichten waren schon krass. Und was uns aber immer gut schützt, ist, dass wir aus traumapädagogischer Sicht eben sagen, die müssen uns gar nichts erzählen. Die können sich das aussuchen, ob sie was erzählen. Und in den meisten Fällen, in denen ich gearbeitet habe, habe ich von der Geschichte an sich gar nicht so viel erfahren. Also ich wusste jetzt nicht, was wie genau wo passiert ist, sondern ich wusste, der hat sexualisierte Gewalt erlebt durch Person X und das reicht meistens. Und das war auch total heilsam dann für die Menschen, weil was die erleben oft ist, dass man sagt, oh, du musst eine Therapie machen und der Therapeut sagt gleich im zweiten Termin so, jetzt erzähl mal. Und das ist oft zu viel für die. Und deswegen ist das eigentlich eine ganz gute Distanz und das würde ich auch eigentlich jedem empfehlen, der mit dem Thema zu tun hat, gar nicht zu sehr zu fragen, und was genau und wie und wann und wie genau, sondern da wirklich die Distanz zu wahren und einfach zu sagen, okay, du hast da was von deinem Vater, Stiefvater, Tante, wem auch immer erlebt und das reicht. So, nachforschen können andere und das, glaube ich, hilft einem, das so ein bisschen wegzulassen.
echt interessant, was du sagst. Ich hätte es mir jetzt vielleicht ein bisschen anders vorgestellt, weil man sich vielleicht denkt, ey, man muss die Sachen erfahren, um zu checken, wo kommt es her, wie ist es zu Hause und so weiter. Mal eine Frage, wer kommt denn eigentlich zu euch? Also wir wissen, es sind Jungs, ja. Wie alt sind die? Wo kommen die grundsätzlich her? Sind es, gibt es Menschen aus allen Schichten oder sind es, haben alle einen Migrationshintergrund oder gar keinen Migrationshintergrund? Erzähl uns ein bisschen was zu den Leuten, die zu euch kommen.
Ja, das ist natürlich auch eine riesen Bandbreite. Unsere klassische Klientel wäre so 8 bis 14. Das sind so die Kinder, die anfangen rauszugehen alleine, aber eben noch nicht so ganz safe unterwegs sind, ne? Die anfällig sind für, wir haben immer gesagt, so offene Wohnungen. Also Männer, vor allen Dingen Männer, die Kinder zu sich einladen, sagen, ey, hier kannst du Playstation spielen, hier kannst du was trinken, hier kannst du rauchen, hier kannst du sprayen, völlig egal, manchmal auch nur abhängen. Und da passieren dann Sachen so, ne? Und die Kinder sind da besonders anfällig für sowas. Und dann gibt es natürlich schon Punkte, die noch anfälliger machen. Also wenn jemand Mobbing-Erfahrungen hat, weil er irgendwie in nicht den coolsten Klamotten rumrennt und so und ihm dann dort die krassesten Nike-Schuhe angeboten werden, dann macht das einen schon recht anfällig, ne? Also das heißt, in unserem Fall sind es oft Menschen, die so irgendwo an der Armutsgrenze sind, aber nicht nur. Dann gibt es die Klientel Migrationshintergrund, wenn man von Geflüchteten spricht. Also wir arbeiten auch viel in Unterkünften und da gibt es dann natürlich Betroffene. Und es gibt aber auch Menschen, die das machen. Und von daher ist so alles dabei. So. Und ja, oft reden wir, wie gesagt, gar nicht mal mit dem Kind selber, sondern mit Eltern, die sich ganz viel Sorgen machen. Jetzt gab es zum Beispiel diesen Judo-Verein da in Nordberlin, irgendwo, wo der Judo-Trainer auch verurteilt wurde, ich glaube zu 7 Jahren. Was man viel oder wenig finden kann, aber auf jeden Fall. Und da haben auch viele Eltern gefragt, wie soll ich denn jetzt mit meinem Kind reden? So, ich weiß gar nicht, ob mein Kind was erlebt hat. Mein Kind war nur in diesem Verein. Was mache ich denn jetzt? So, und sowas machen wir auch viel.
Ganz kurz, was genau ist da passiert? Weil ich habe es nicht ganz auf dem Schirm.
Also da war ein Judo, ich weiß es jetzt auch nicht so im Einzelnen, ne? Aber da war ein Judo-Trainer, der dann tatsächlich mit den Leuten, mit den Kindern, die er dort quasi im Verein waren, eben sexualisierte Gewalt gemacht hat, ausgeführt hat. Ich weiß jetzt nicht genau im Exakten so was, aber auf jeden Fall hat er seine Rolle, ne, als dieser krasse Trainer, als diese Autoritätsperson, als diese Vertrauensperson ausgenutzt, um da irgendwie den Kontakt zu sexualisieren. Und dann haben einige Kinder was erlebt. Und das ist eben der fiese Trick, dass es nie alle sind. Also so, wenn es irgendwie in einem Jugendclub was gibt oder irgendwie in so einer Wohnung, dann sind es nie alle. Und das ist das Fiese, weil es erleben meistens nur die wenigsten und die anderen sagen, nee, der ist total super, der ist total cool, ist der beste Sozialarbeiter, den es gibt und so. Weil der immer alles erlaubt oder weil der so geile Ausflüge macht oder. Und dann ist es total schwierig, sich für die Leute, für die Paar, sich zu outen, ne?
Ja, das macht es in der Tat sehr schwierig. Das ist ja, weil du es gerade gesagt hast, wenig oder viel, was der bekommen hat an Strafe, gibt es ja ganz oft diese Diskussion, hey, wenn jemand irgendwie einen Überfall macht und erwischt wird oder mit Drogen erwischt wird, kriegt er irgendwie, keine Ahnung, 8 Jahre, 10 Jahre. Und wenn jemand verurteilt wird als Sexualstraftäter, kommt er so weg mit 2 Jahren, 2,5 Jahren. Was hältst denn du davon? Es ist jetzt sehr pauschal, weil wir haben jetzt keine Beispiele so, aber auf diese pauschale Frage, kannst du was damit anfangen?
Na, ich kann sagen, ich habe einen Richter in der Familie und da unterhalte ich mich häufiger so über dieses Thema, weil ich finde, es gibt Sachen, die sind einfach so heftig, dass ich sagen würde, dieser Mensch müsste eigentlich für immer und ewig einfach weg. So, der hat gar keinen, also aus meiner persönlichen, das ist jetzt Matthäus, nicht unbedingt Berliner Jungs, aus meiner persönlichen Sicht gibt es Leute, die das. Da habe ich nicht mehr das Vertrauen, dass die irgendwie da wieder gut ins Sozialsystem reinkommen. So, und trotzdem ist es aber so, dass von der rechtlichen Seite nur das verurteilt werden kann, was man schwarz auf weiß hat, quasi. Also da müsste man wirklich beweisen können, dass am Montag, den 1. Dezember 1985, genau das und das passiert ist. Und das macht es schwierig, ne? Also ein Richter kann nur das bewerten, was er vor sich liegen hat.
Ja.
Und traurig, aber wahr ist, dass wenn es eben Fotos, Videos gibt, Aufnahmen irgendwie, dass das am häufigsten zu den höchsten Strafen führt, weil da hat man Beweis, da muss keiner mehr aussagen, man sieht, was Sache ist und das ist natürlich heftig dann für die Leute, die sich das angucken müssen, also eben da habe ich auch Respekt vor, ne? So Richter, Polizisten, die sich halt absolut dieses Material reinziehen. Also ich könnte das nicht, ne? Ich würde da nach einer Woche wegklappen, glaube ich.
Das ist ein harter Job, keine Frage. Wie oft kommt denn das vor, dass du in deiner Arbeit irgendwas mit dem Gericht und mit dem ganzen Apparat dahinter zu tun hast?
Relativ selten, weil wir, ja, wie gesagt, wir sind ja eher so in der Beratung tätig, so dieses, wie geht's dir, was brauchst du, was ist deine Belastung? Und aber wenn ein Prozess ansteht, also wenn es eine Anzeige gab, dann bieten wir das an, dass wir da mitgehen, dass wir das mitbegleiten und so. Und das hat immer eigentlich ziemlich gut funktioniert, bis hin zu wirklich ziemlich krassen Geschichten, wo dann die Briefe, wo man dann überlegen musste, wo können die Briefe hingeschickt werden, weil irgendwie die Familie das nicht so mitkriegen sollte und so. Boah, also, ne, wo man dann selber so da sitzt und überlegt, ups, wie tief geht man da rein? Aber es macht absolut Sinn. Ich habe mal einen Jungen betreut, den habe ich kennengelernt und dann meinte er, ja, es wird auch eine Gerichtsverhandlung geben. Meinte ich, ja, okay, ich mit. Und tatsächlich war die Gerichtsverhandlung dann 2 Jahre später.
Wow.
So, und das heißt 2 Jahre, und das ist gar nicht unüblich, das heißt 2 Jahre läuft er mit der Geschichte rum, 2 Jahre gibt es diesen Menschen, der was gemacht hat, der nicht im Knast sitzt, so. Ja, es ist ein schwieriges System, sage ich mal. Und da ist es aber total gut, wenn es jemanden gibt, der eben bei denen ist und denen erklärt, was da los ist und so weiter.
Hm.
Genau.
Ich bin mir sicher, ganz viele brennt es schon auf der Zunge, die Leute, die gerade zuhören. Und deswegen frage ich auch so direkt. Ich will jetzt, bin nicht so Schlagzeilen geil, ja, dass ich jetzt sage, ey, ich will jetzt das absolut Krasseste hören. Aber hast du Geschichten im Petto, wo du sagen musst, ey, ich glaube, viele können sich gar nicht vorstellen, dass das so und so ist. Ja, hast du irgendwas erlebt, wo du sagen kannst, ey, das habe ich ganz besonders empfunden oder wo du uns Einblicke schenken kannst?
Ja, also ne, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, eben wenn es um so Horror-Stories geht, so Triggerwarnungs-Style, ne, es ist immer für Leute, die das hören, vielleicht selber erlebt haben, kann es immer schwierig sein. Deswegen sind wir da vorsichtig. Aber es gibt halt so Fälle, wo man ja vielleicht sagen würde, es ist jetzt gar nicht so heftig vom Gewaltgrad, aber es ist trotzdem völlig übertrieben. Und zwar gab es tatsächlich so einen Jugendclub, der irgendwie in so einem Haus war, wo ganz viele Einrichtungen waren so, und keiner wusste so richtig, was die andere Einrichtung macht und so. Und da gab es einen Sozialarbeiter, der dann für bestimmte Jungs länger auf hatte oder dann nochmal aufgemacht hat oder so. Und dann durften halt viele länger bleiben, so die Lieblingskinder. Und dann gab es ja, Porno gucken, die Taschentücher wurden verteilt und ja, kannst dir ja vorstellen, wow, was da so, okay, jeder gemacht, krass, hat. So. Aber es war für alle so ein Männerding. Ne, da hat keiner gerafft, ja, sag mal, das ist jetzt irgendwie nicht in Ordnung, ne, dass da so ein Erwachsener das anleitet und so. Und aber das war für alle so ein Männerding. Und dann war es auch so krass, dass Jungs teilweise ihre jüngeren Brüder da mitgebracht haben, so, weil das so ein cooles Ding war. Mhm. Und dann merkt man einfach, wie so Realitäten verdreht werden. Ne? Wenn so ein Erwachsener kommt und sagt, ey, das ist völlig normal und ist total cool, da machen das manche. Und da machen auch mehr welche mit, so. Und gerade wenn es Kinder sind, die sonst nicht so oft hören, ey, du, ich mag dich, du bist super, ne, dann funktioniert sowas. Und das ist eben auch sexuelle Gewalt, so, ne? Also es ist eben nicht dieses irgendwo, ja, genau, was es meistens nicht ist, ist, dass irgendwo ein Laster anhält und Kinder wegfährt, so. Das denken die Kinder, mit denen wir arbeiten eigentlich, dass so Kinder entführt werden. Mhm. Das passiert aber so ganz, 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 ganz selten. Und was viel häufiger passiert, ist, dass eben jemand wirklich bekannt ist, so, also aus der Familie tatsächlich oder aus dem näheren Bekanntenkreis oder so ein netter Nachbar, der sich so ins Familiensystem reinarbeitet, dass der dann eben sowas macht, ne? Und dann ja, von über Fotos, Videos, ja, teilweise gibt es so Fälle, wo, ne, ein Junge, den ich betreut habe, der hat, glaube ich, den Mann selber nie nackt gesehen oder so, ne? Aber der Mann hat dafür gesorgt, dass er und ein anderes Mädel da miteinander irgendwas, ich weiß auch nicht so genau, aber das sind so Bilder, die bei mir dann im Kopf sind, wo ich sage, oh, da denke ich lieber gar nicht weiter drüber nach, weil die so sehr belastend sind und dafür sorgen, dass die Kinder, die das erleben, sagen, ich bin ja schuld. Der hat ja gar nichts gemacht. Hm. Ich habe ja mitgemacht. So. Und das finde ich, das ist das Fiese, ne? Das, und das ist das, was wir eigentlich den Kindern oder den Jungs immer erzählen, ne? Ihr seid nicht schuld. Selbst wenn du mitgehst, selbst wenn du Geld annimmst, wenn du da bleibst, wenn du mitmachst, egal, du bist nicht schuld. Es ist immer nur der, der das macht.
Also ich bin echt geflasht mit der, mit der Story gerade. Also wow, selten sowas in Anführungszeichen Gottloses gehört, wie, ja, wie das ja, hammerhart. Also ich kenne es ja selber, als Sozialarbeiter hat man oft Momente, schwache Momente, wo man irgendwie denkt, ey, Sozialarbeiter hin oder her, aber irgendwann ist auch mal gut, ja. Und ich will, ich schätze deine Professionalität und deine Fassung, wenn du das erzählst. Aber es ist nach wie vor sehr krass, ja. Was würdest du sagen, wo sind denn die meisten Ursprünge sexualisierter Gewalt? Kommt das alles wirklich hauptsächlich aus Familien oder würdest du sagen, der große Anteil liegt da und da?
Na, es gibt so, ich denke, es gibt so verschiedene Formen. So, es gibt dieses in der Familie, das hat so eine, sag ich mal, ewige Tradition. Das ist einfach, das ist schon immer da, das gab es schon immer, es wurden nur immer so die Augen zugemacht. Und bei Mädchen haben die Leute es noch irgendwie so halb auf dem Schirm, so Stiefvater, Onkel mäßig. Bei Jungs halt nicht, aber da ist es auch so. Was wir oft erleben, ist, dass es jemand ist, der sich so in das Familiensystem reinarbeitet. Ne? Irgendein Bekannter, irgendein Freund, der dann der überforderten Mutter hilft, indem er Ausflüge macht, sagt, ey, komm, mach du dir einen schönen Sonntag, ich übernehme die Kids so. Ne? Und das ist ja natürlich, also ne, ich bin ja selber Vater, ich freue mich natürlich, wenn ein Kumpel mir manchmal irgendwas abnimmt oder so oder eine Freundin. Ja, aber es gibt dann Leute, die machen das so richtig mit System und arbeiten sich rein. Und dann gibt's, was wir jetzt in Lichtenberg viel erleben, so Wohnungen, wo es auch viel um Drogen geht. Also irgendwie gehen da die Jugendlichen vor allen Dingen eher hin, um Drogen zu konsumieren und auch Drogen, die sie sich vielleicht sonst nicht leisten können. Hm. Und dann heißt es aber irgendwie im Tausch gegen Sex. So. Und das ist dann aber teilweise so, dass sie sagen, ja, dieser Sex, gut, finde ich jetzt, ist jetzt nicht so mega, aber ich bekomme dafür die Drogen und mache das. Ne? Und das ist dann so, ja, ist trotzdem sexualisierte Gewalt. Vor allen Dingen ist es schon so Richtung Prostitution, ist total schwierig. Aber in diesen Lebensrealitäten irgendwie, ja, bei einigen so gang und gäbe. Und das ist dann so schwierig, weil da erzählt natürlich kaum jemand drüber. Weil warum? Ja, weil man da Drogen konsumiert. Die haben Angst, selber quasi hochgenommen zu werden. Wissen aber nicht, dass das nicht passieren würde. Ne? Also wir probieren dann immer in den Jugendclubs zu informieren, selbst wenn ihr da verbotene Sachen macht, ist er dafür schuld. So, er darf gar nicht den Raum dafür bieten, er darf die Drogen nicht zur Verfügung stellen und. Hm. So, aber das sind so sehr vielschichtige. Also ich würde sagen, es gibt so dieses Familiäre, es gibt dieses, was nahe der Familie ist und dann diesen klassischen, also aus unserer Sicht klassischen Menschen, der so eine Wohnung hat, wo der einfach Kinder einlädt.
Ja. Hammer, ja.
Deswegen, ich probiere immer so, Leute nicht so sehr betroffen zu machen. Mm. Ist natürlich schwierig, wenn mich jemand auf Partys fragt, was ich beruflich mache, sage ich mittlerweile schon gar nicht mehr. Ich sage einfach, ich bin Sozialarbeiter und weil dann, also ich hatte schon dann plötzlich so Beratungsgespräche um 1 Uhr nachts vor der Bar, weißt du, wo dann jemand plötzlich anfängt zu erzählen, ja, mein Onkel, was würdest du denn da machen und so. Wow. Ja, es ist total heftig, weil deswegen, um es wieder positiv zu sagen, so, deswegen macht dieser Job auch Spaß, weil die Leute, sobald du sagst, ey, ich kenne mich damit aus, packen die aus teilweise oder erzählen einfach und du merkst, denen geht es danach richtig besser so. Und das ist eigentlich das Gute.
Was würdest du nur sagen, wie sind die Jugendlichen und Kinder, die zu dir und zu euch kommen, besonders gehemmt? Und wie läuft es ab? Brauchen die einen Moment, bis sie auftauchen? Können die von vornherein mehr erzählen? Wie ist der Vibe in dem Raum dann beim Erstgespräch vor allem?
Na, es ist so ganz unterschiedlich. Wie bei allem, ne? wenn sich jetzt jemand bei uns meldet so, und sagt, ich will was, dann ist das ganz unterschiedlich. Dann geht es relativ schnell, glaube ich, daran zu gucken, was belastet dich, gibt es irgendwie Bilder, gibt es Sachen im Kopf, die du hörst, siehst, schmeckst, die eigentlich da nicht hingehören. Und dann kann man das bearbeiten. Anders zum Beispiel hatten wir in der Schule so, wir machen da so einen 6-stündigen Projekttag, habe ich ja am Anfang erzählt. Und ja, nach der 2. großen Pause kommt ein Junge auf uns und meint, ey, mein Kumpel will euch was sagen. So, ich so, okay, mal gucken. Und der Kumpel kommt und sagte, ja, ich habe ihm gerade erzählt, ich glaube nämlich, dass ich das, was ihr erzählt habt, selber erlebt habe. Und da denkst du ja, wenn du das hörst, ich glaube, also wie kann man denn das nicht wissen, denkt man. Und der hat es einfach so innerfamiliär so einen Übergriff erlebt, tatsächlich durch irgendwie einen Cousin. Und dachte aber, das ist normal. Der dachte so, Familienritus, das haben so alle erlebt. So, und in dem Moment, wo er das dann von uns gehört hat, dass das gar nicht normal ist, ging es erst bei ihm los. Ging bei ihm so dieser Film los, dass das echt schwierig war. Ne? Ja, ja. Und der war dann echt belastet so. Und wollte aber dann auch direkt eine Anzeige machen. Wir haben auch angeboten, ey, wir können erstmal mit deinen Eltern reden, wir können erstmal mit dem Jugendamt reden, so, ne, wir, diese üblichen Schritte. Und der meinte aber, nee, er wollte direkt zur Polizei, glaube ich, um sich selber so zu überwinden quasi.
Ja, okay.
Und das ist so ganz unterschiedlich. Also es gibt welche, die erzählen dir bis zum Ende nichts, so, und du merkst einfach nur, okay, ich habe daran gearbeitet, dass der keine Albträume mehr hat und so, und das ist okay. Manche erzählen voll offen, ne? Also ich habe auch welche erlebt, die im Erstgespräch so, ne, ein Vollbrabbeln schon damit, und du denkst, ey, stopp mal, ist ein bisschen viel fürs erste Gespräch, weil das ist für uns auch ganz wichtig, dass wir eher Ruhe reinbringen. Also so bei Berliner Jungs, so kann man es vielleicht sagen, wenn die Leute kommen, wird immer erstmal Ruhe reingebracht. So, weil bei allen anderen Themen, so, ne, wie du meintest, so Drogensucht, Spielschulden, ne, da würdest du auch nie direkt ausflippen, losrennen und irgendwie einen Alleingang machen. Mhm. Und bei sexualisierter Gewalt machen das viele, ne? Dann rufen dann die Erzieherin aus der Kita irgendwo an und erzählen und fragen und so, wo man einfach sagt, chill mal, bleib mal locker. Also, wie es natürlich geht, so, ne? Mhm. Aber such dir Hilfe, ne? Hol dir erstmal die Beratungsstelle, deinen Chef, deine Chefin, wen auch immer, die Leitung. Genau. Deswegen, für uns ist immer ganz wichtig, Ruhe reinzubringen.
Mhm. Hast du oder habt ihr, ich frag immer du und ihr, weil mit Sicherheit erlebst du von Kollegen und Kolleginnen noch andere Geschichten, aber jetzt mal vielleicht auch direkt an dich. Hast du schon Erfahrungen mit der anderen Seite, also quasi mit Tätern gehabt, und wie fühlt sich das an?
Ja, also wir bei Berliner Jungs arbeiten ganz klar nur mit den Jungen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. In ganz seltenen Fällen mit Jungen, die selber übergriffig geworden sind. Aber auch nur dann, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, das ist deren Symptom quasi. Ne? Sonst arbeiten wir eigentlich nicht mit Tätern. In der Betreuungshilfe ließ sich das aber nicht ganz ausklammern. Ne? Wenn der Vater da der Täter ist und irgendwie der lebt dann noch, der Junge. Oder ich sag mal, der vermeintliche Täter, ne? Weil sonst würde er dann nicht leben. Leben dürfen, so. Ja, und da hatte ich auch schon so Gespräche mit denen, ne, wo der meinte, ja, was der erzählt, ist Bullshit und so, und du denkst, und ich, ja, das war dann für mich ganz wichtig zu sagen, ich glaube nicht, also ich glaube das, was er sagt, so, und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube ihm das, weil er mir das erzählt und weil ich mit ihm arbeite. Würde ich mit ihm arbeiten, wäre es vielleicht anders, so, und da ist ganz wichtig, dass man sich da abgrenzt, gar nicht auf Diskussionen einlässt, glaube ich, aber das war auch nur meine Haltung, weil ich so bei dem Jungen bin. Ich glaube, es gibt gute Projekte, die mit Menschen arbeiten, die selber ja, pädophile Neigungen haben. Ne? Mhm. Also es gibt ja dieses Kein-Täter-Werden. Wenn Leute merken, oh scheiße, ich bin wohl, könnte pädophil sein, will aber nichts Falsches machen. Die arbeiten dann natürlich nochmal ein bisschen anders. So. Aber für mich ist da eine ganz klare Haltung zu sagen, ich bin 100% bei den Betroffenen und kann dann vielleicht eine Absprache treffen irgendwie, also keine Ahnung, telefonieren oder so, aber ich höre mir dann deren Sichtweisen und Stories eigentlich nicht an.
Hm. Angenommen, das Erstgespräch lief gut, da ist ein Kind und oder ein Jugendlicher und der hat dir jetzt erzählt, hey, das und das und das passiert bei mir zu Hause. Kannst du uns mal vielleicht skizzieren, wie es dann weitergehen könnte? Gibt es da schon so genormte Schritte oder ist das wirklich alles individuell?
Ja, es gibt schon genormte Schritte. Es gibt natürlich so Vorgaben vom Jugendamt. Ne? Was macht man als Sozialarbeiter, wenn man sowas hört? Ich glaube, was sich viele wünschen, wäre, dass uns das erzählt wird. Wir sagen der Polizei Bescheid, die Polizei reitet irgendwo ein und beendet die Situation und dem Kind geht's besser. Mhm. So, das wäre, ich glaube, das wünschen sich viele, das wünschte ich mir auch. Was oftmals der Fall ist, ist, dass wir selber das erstmal aushalten müssen, dass dieser Mensch vielleicht wieder zurückgeht in das System und dort vielleicht wieder Gewalt erlebt. Weil was passieren würde, wenn, sagen wir mal, ein Junge vertraut sich mir an und sagt, Matthäus, du, ich sag dir mal was und ich erlebe das zu Hause. Und ich rufe jetzt die Polizei an und das Jugendamt und die Polizei reiten da ein und holen das Kind raus, dann kann es sein, dass dieses Kind sich nie wieder bei mir meldet, das Erste. Und zum Zweiten, weil es zurück will in die Familie, sagt, da war nichts, da ist nichts passiert, das habe ich mir nur ausgedacht. So, das gibt es sehr häufig. Weil man irgendwie, bei Traumatisierten ist es sehr stark vertreten, dass sie zurückgehen zu den Menschen, die sie beschützen sollten, aber gleichzeitig auch die Täter sind. So, das ist halt schwierig. Deswegen muss man System aufbauen drumherum erstmal. Wie kann man diesen Menschen so schützen und so stabil machen, dass er davon alleine rauskommt und vielleicht eine Aussage macht? So, dann ist die Situation eine ganz andere, ne? Wenn er zur Polizei gehen kann und sagt, ich habe das erlebt. So, aber im ersten Moment würde ich schauen, Jugendamt, Kinderschutzkoordination, also das empfehle ich wirklich jedem Sozialarbeiter, wenn man so eine Frage hat, direkt Kinderschutzkoordination anrufen. Man kann es anonym machen, man kann es mit Namen machen und fragen, was soll ich jetzt machen? So, weil es ist einfach so, wenn man Schnellschüsse macht, geht es ganz oft in die Hose und dann kann das ganz schwierig enden. Genau, und deswegen ist eigentlich, wie gesagt, immer wieder so Beruhigung reinbringen, zu sagen, okay, wie geht's dir? Und dann kann ich sagen, so, wenn du mir das erzählst, könnten wir jetzt das und das machen. Dann könnten wir zum Jugendamt zum Beispiel gehen, wenn du möchtest. Und wir gehen heute zum Jugendamt, dann musst du nicht mehr nach Hause heute. Also es gibt ein Gesetz so, das sagt, wenn ein Kind sich beim Jugendamt meldet und sagt, ich will nicht nach Hause, dann muss das Jugendamt am selben Tag noch was finden. Ist dann vielleicht eine unangenehme Notunterkunft so, aber man muss nicht nach Hause so. Und das ist ganz wichtig. Aber es ist halt teilweise auch deprimierend, dass Menschen doch immer wieder auch zurück wollen. So. Also nicht in die Gewalt, so, aber in dieses Familiensystem.
Klar.
So, und ich habe mal in einem Jungen betreutes Wohnen organisiert mit super viel Action, Jugendamt hier, Finanzierung. Und dann ist er dort umgezogen. Ich habe noch beim Umzug geholfen. Und dann hieß es, ja, er war den Tag über da, aber nachts geht er mal wieder zurück. So, und dann meinte ich irgendwie zu ihm, was ist denn da los? Warum gehst du nachts immer wieder zurück nach Hause? Und er meinte, ja, nachts kommen die Bilder hoch. So, nachts kommen so Erinnerungen hoch und da kann er gar nicht mit umgehen. Und deswegen begibt er sich in diese Stresssituation, die er kennt, wo keine Bilder hochkommen, weil der hat da viel mit allem anderen zu tun. So. Und das ist, ja, sind so psychologische Winkel, Sackgassen, keine Ahnung, wo man manchmal echt ein bisschen verzweifelt.
Das glaube ich, ja, da könnte ich dir auch ein Lied von erzählen als Sozialarbeiter, wie oft man es verzweifelt, weil man natürlich anders plant und also andere Wünsche hat von in Zusammenarbeit mit anderen Jugendlichen, jungen Erwachsenen, in meinem Fall sind es immer Jugendliche, junge Erwachsene, die dann halt einfach nicht so machen, wie man gerne hätte und vielleicht auch nicht so machen, wie sie eigentlich gerne hätten, aber halt einfach aus Routine, Erfahrung, Gewohnheit, was auch immer, Angst, ja, oder wie viele Gründe es dann noch gibt, irgendwelches Verhalten zu erklären. Meine Frage an dich, wie schaffst du es, einen klaren, kühlen Kopf zu bewahren? Was machst du?
Ist eine super Frage. Also ich bin eigentlich, oder wir alle bei Berliner Jungs sind so, dass wir relativ schnell den Kollegen suchen, so, oder die Kollegen. Dass wir fragen, ey, sag mal, ich habe hier den Fall, was würdest du da empfehlen? Eigentlich nach jeder Beratung frage ich auch meine Kollegen. Ne? Ich habe das und das gemacht, das und das vorgeschlagen. Findest du es okay? So, und deswegen ist es auch bei uns, die Einarbeitung dauert relativ lang, bis jemand so alleine wirklich schwierige Sachen machen kann, weil wir müssen davon ausgehen können, dass derjenige die richtigen Sachen empfiehlt. So, und von daher, ja, kühlen Kopf bewahren. Irgendwie denke ich immer so dieses, ja, das Erste, was ich sage, ist toll, dass du es erzählt hast, toll, dass du hier bist, du hast genau richtig gemacht so und dieses Stärken einfach, glaube ich, das hilft mir dann auch wiederum so. Mhm. Und eben immer dieser Rückschritt ins Team und Jugendamt, wenn es da was gibt, ne? Also diese Geschichten auch so wegzugeben, so, also irgendwo in der Beratung drin zu bleiben, aber gleichzeitig die Verantwortung auf viele Schultern verteilen und einfach zu sagen, ich bin nicht der, der das abstellen muss. So, ich bin nur der, in Anführungszeichen, nur der Berater.
Das ist hilfreich, wenn man da so ein bisschen auch seine Rolle findet in dem ganzen Ding und ja, absolut, diese Verantwortung wiegt ja manchmal Tonnen. Ja, und klar, dass es dann meistens vielleicht nicht nur für zwei Schultern reicht und dass man das halt so ein bisschen aufteilen muss. Das kenne ich auch sehr gut aus meiner Arbeit, wenn man dann irgendwie jemanden hat, der suchtaffin ist, auch sexuelle Übergriffe erlebt hat, obdachlos ist und. Ja, und dann denkt man sich, wie soll ich denn das jetzt alles verantworten? Alle erwarten von mir oder ich erwarte von mir, dass ich das kläre. Und da jetzt auch nochmal zu dir den Ball zugespielt. Was erwartest du eigentlich von dir und deiner / eurer Arbeit?
Puh, was erwarte ich? Ich glaube, ich erwarte also auf verschiedenen Ebenen was. Ich glaube, für die Jungen erwarte ich einfach, das Thema zu setzen und denen zu zeigen, ey, selbst wenn du was erlebst, bist du immer noch ein cooler, oder nicht cool, einfach ein normaler Junge, so ist, du darfst so sein und du darfst jetzt auch Symptome zeigen und du darfst auch wütend sein, du darfst traurig sein, depressiv.
Dass das okay ist einfach.
Genau, so einfach zu sagen, ey, du bleibst ein Junge, so, weil was vielen, glaube ich, echt zu schaffen macht, ist, dass die, ich sag mal in Anführungszeichen, was Sexuelles mit einem Mann erlebt haben. Es war ja Gewalt so, ne? Aber in dem, wie die anderen es sehen, sieht es so aus wie, okay, der 13-jährige Peter hatte jetzt Sex mit einem Erwachsenen so. Und das ist aus unserer Definition nicht der Fall. Es ist ja sexuelle Gewalt, aber dann geht es dann oft so um dieses, bin ich jetzt schwul, bin ich jetzt normal, was ist mit meiner Familie, so. Und ich glaube, das ist das eine, diese Ängste aufzulösen. Einfach zu sagen, ey, Jungs, das passiert Leuten und wenn ihr hört, dass sie mal passiert ist, dann seid cool zu dem, so. Das ist, glaube ich, das auf der Ebene. Und so auf der anderen Ebene ist das Thema eben auch breiter zu machen. Also so, wie wir jetzt hier sitzen, dafür zu sorgen, dass es Menschen gibt, die sagen, okay, das passiert auch Jungen so. Und dass die vielleicht dann, wenn sie selber Kinder haben oder selber Pädagogen sind, nochmal anders hinschauen. Genau, das ist, glaube ich, so die zweite Ebene.
Also ich sag's nochmal ganz dick und deutlich, ich habe wirklich größten Respekt vor dir und der Arbeit, die ihr da macht. Ja, ich hab das ja selber schon gesehen, was ihr da macht, als jemand, der schnuppern durfte vor Ort und kann ja mal so aus meiner Warte erzählen. Ich war da mit dem Jugendlichen, der wurde wunderbar beraten, wie ich finde, eben was du gesagt hast, diese Ruhe wurde reingebracht, ihm erstmal verdeutlicht, hey, du musst dir gar nichts, du kannst dir machen, was du möchtest, im Sinne von, keiner zwingt dich zu erzählen. Du darfst selber erzählen, wie viel du willst und du darfst selber entscheiden, wo du den Cut machst. Und witzigerweise oder interessanterweise, die Leute öffnen sich relativ schnell. Ich würde vielleicht meinen, das ist vielleicht ein in Anführungszeichen peinliches Thema, ja, vielleicht mit Pein behaftet und man erzählt immer nur so happenweise. Aber doch erlebe ich oftmals in solchen Situationen, gerade Jugendliche, sehr offen und sehr selbstbewusst tatsächlich, ja, weil sie keinen Hehl draus machen, was ihnen passiert ist, obwohl es natürlich krass ist, was ihnen passiert ist. Ja. Und dementsprechend, meinen allergrößten Respekt für euren Job.
Ja. Dankeschön. Ja, also ich finde es, wie gesagt, man muss reinfinden und man muss irgendwie sich diesem Thema stellen wollen, aber es ist in den meisten Fällen echt nicht so schwer, wie es jetzt vielleicht klingt von dem, was ich erzähle. Also wir haben auch total super tolle Termine und wir machen, also so ein ganz einfaches Beispiel ist, ne, wir wollen dem Negativen was Positives entgegensetzen. Und da ist das Beste, einfach so viele positive Erfahrungen wie möglich zu generieren. So, ne, jemand, der ganz viel Schlechtes erlebt hat, der muss noch viel mehr Gutes erleben. Und dafür sorgen wir so ein bisschen auch, dass wir dann zusammen, keine Ahnung, Tischtennis spielen gehen oder dass die Schulveranstaltung einfach Spaß macht mit Theaterspielen und auch die Beratungen sind nicht so, dass sich zwei Leute gegenüber sitzen und schwere Themen erzählen, sondern wir probieren immer irgendwo so ein bisschen an der Lebenswelt dran zu sein und das eben auch spaßig und fröhlich zu gestalten, wo es geht. Ist natürlich nicht immer möglich.
Hast du eine Erfolgsgeschichte, die dir einfällt, die du mit uns teilen kannst?
Na, definitiv. Also wir haben ziemlich viele Erfolgsgeschichten so. Die Frage ist, einige kennt man natürlich nicht zu Ende, ne? Aber ich kann aus meinen Betreuungshilfen auf jeden Fall erzählen, wo ich dann mit guten Jugendämtern zusammengearbeitet habe, auch Familien teilweise, die gut mitgemacht haben und dann einfach so Jungs da waren, die mich total berührt haben, wo ich am Ende gemerkt habe, boah, die haben das echt verarbeitet, die Geschichte. Die sind plötzlich, also wirklich, das war wie so plötzlich, symptomfrei unterwegs, sind entspannter, sind lockerer, können über diesen Typen oder was auch immer erzählen, ohne auszurasten. Und dann merke ich so, ja, dann ist gut gelaufen. Ne? Also so ein ganz wirklich kleines Beispiel. Ne? Es gab so einen Jungen, da habe ich mich am Anfang mit dem getroffen, der hatte auch eine geistige Einschränkung. So, da wusste man jetzt nicht, ist da jetzt eigentlich, sind wir zuständig oder eher welche, die mit so geistigen Einschränkungen arbeiten. Aber dann haben wir gesagt, nee, dieses sexuelle Gewaltthema ist wichtiger. Und mit dem habe ich am Anfang nur so ein bisschen Fußball gespielt und dann sind wir Pommes essen gegangen. Und das ging bestimmt ein halbes Jahr so, Fußball, Pommes. Und ich habe irgendwann zu meinen Kollegen so gesagt, ey, ich weiß nicht, das Jugendamt zahlt jetzt für Fußball, Pommes. Ich kann das machen so, aber ist das sinnvoll? Mein Kollege, der schon länger dabei war, meinte so, ja, ey, halt durch so. Guck mal, der kommt jede Woche und trifft sich mit einem Erwachsenen zum Fußball-Pommes-Spielen. So musst du das sehen. Hm. Wer macht denn das? Das heißt, der hat einen Bedarf so. Okay, alles klar. Und dann irgendwann haben wir es so ausgeweitet mit ein bisschen Ausflüge in Neukölln. Dann irgendwann Ausflüge ein bisschen weiter, dann irgendwie ins Kino. Und es gab, und er konnte es immer nicht so aushalten. Er musste es immer so ein bisschen kaputt machen, so mit so seinem schlechten Verhalten, sodass wir immer wieder umdrehen mussten. Und dann aber war immer kein Beziehungsabbruch, sondern okay, wir stoppen die Aktivität, aber wir verbringen Zeit. Und irgendwann ging das so weit, dass er das nicht mehr gebraucht hat. So. Und du hast gemerkt einfach, der konnte auch mal in der Schule angemotzt werden und ist nicht ausgeflippt. So, dann hieß es einfach, ey, ne, das hast du gerade schlecht gemacht. Machst du jetzt besser so. Und dann, aber sonst ist er ausgerastet. Er hat das Klassenzimmer in Schutt und Asche gelegt und so. Und dann am Ende war das so, und das war dann, da komme ich zum Schluss jetzt, der Geschichte, wo er dann meinte, ganz zum Schluss nach 3 Jahren, so fahren wir Auto und er fängt plötzlich so an, ja, Matthäus, früher war immer nur Pommes und Fußball, ne? Und guck mal jetzt. So, und dann dachte ich so, ja, krass, stimmt, guck mal jetzt so. Und das, solche Geschichten gibt es dann auch.
Cool, ja, gut, dass es ihm aufgefallen ist. Ja,
ja, voll.
Da möchte ich noch kurz drauf eingehen. Was würdest denn du sagen, so im Schnitt, wie lange geht denn so eine Zusammenarbeit mit einem jungen Mann, der zu euch kommt, oder einem Jugendlichen?
Also ich springe jetzt natürlich in meinen Geschichten immer so ein bisschen zwischen meiner Erfahrung als Betreuungshelfer. Das dauert sehr lange, also kann sehr lange dauern, bis 3 Jahre so. Eine Beratung bei uns, die kann von einer Sitzung, ne, nämlich wir besprechen und allen geht es besser und fertig, bis tatsächlich, naja, weiß nicht, ja, schon noch länger, nach Bedarf tatsächlich. Also wenn wir feststellen, da ist jemand, der kommt zum Beispiel in der der würde in der Therapie nicht ankommen, ne, in so einem Therapiesetting, nimmt aber unsere so traumapädagogischen Helfen gut an, dann kann das schon über, keine Ahnung, 10 Termine länger vielleicht auch gehen, so. Hm. Das ist aber so ganz unterschiedlich, was der Mensch jetzt braucht. Ich würde sagen, klassisch, so wirklich klassisch ist irgendwie so 3 bis 5. So.
3 bis 5 Termine.
Termine, so,
okay.
Genau.
Ja. Ja, wow. Also echt krassen Einblick, den du uns heute hier geschenkt hast. Ja, ich bin echt geflasht, wirklich von vielen Sachen, die ich jetzt gehört habe. Das ist so eine Frage, die stelle ich meistens den meinen Gästen, die hier sind. Du arbeitest ja, weil es Probleme gibt. Mhm. Ja, so. Und A, was würdest du sagen, wo sind grundsätzlich am meisten die häufigsten Ursachen dieser Probleme? Und B, was würdest du einschätzen, wie kann man es besser machen? Wie kann man dazu beitragen, dass diese Jugendlichen nicht mehr zu euch kommen müssen? Mhm. Und kann man überhaupt dazu beitragen?
Ja, man kann schon beitragen, man kann es nicht verhindern. So. Dafür gibt es das Ganze viel zu lange und dafür gehört es irgendwie viel zu sehr zum Menschen dazu, dass es sowas, also schlimme Dinge einfach gibt. Ja, was führt dazu? Also was manchmal der Fall ist, ist so jemand, der das selbst erlebt und nicht bearbeitet, ne, und gar nichts, das einfach nur wegschließt. So. Das kann sein, dass der dann selber zu weiteren Gewalthandlungen dann neigt oder die weitergibt. Wo wir sagen so, ja, man muss für ein gewaltfreies Umfeld sorgen, ist das eine, weil manchmal hört man ja so aus bestimmten Familien und aus einigen Familien einfach, ja, ein Schlag auf den Hinterkopf hat noch niemand geschadet. So, ja, gut, kann man so sehen. Das Problem ist nur, was man festgestellt hat, ist, dass Kinder, die Gewalt erleben, häufiger zu solchen Tätern gehen, weil die eben Grenzüberschreitung kennen. Die kennen, dass das Erwachsene mit einem machen dürfen, was sie wollen. So. Und deswegen ist diese Gewaltfreiheit so super wichtig. Und was wir auch sagen, so eine frühe, altersangemessene Aufklärung, das wäre richtig gut. Weil wenn wir irgendwie ja, mit 12-Jährigen, 13-Jährigen zusammensitzen, die ja von Schniedelwutz und kleinem Feuerwehrmann erzählen und so, und du denkst so, pff, ja, okay, ich weiß, was, aber dann stelle ich mir auch die Eltern vor, wo ich mir denke, warum reden die Eltern nicht mit normalen Wörtern so? Es gibt ja normale Wörter. Jeder sagt Nase, jeder sagt Auge, jeder sagt Ohr. Und plötzlich bei diesen Wörtern ist dann so, ja, so. Und es geht gar nicht darum, dass man die jetzt nicht mehr irgendwelche, sag ich mal, Jugendsprache benutzen lässt, ist völlig klar so. Aber es geht darum, dass wenn die irgendwie mit ihrer Mama oder ihrem Papa oder ihrem Lehrer sprechen wollen, Wörter dafür haben. So, und dass die Leute nicht umfallen. Das ist super wichtig. Und wenn es die Eltern nicht sein können, es gibt ja Familiensysteme, da kannst du mit deinen Eltern nicht über Sex reden. Das geht nicht.
Absolut, ja.
So, ist traurig, aber so ist es. Da müssen es die Lehrer sein. Und wenn die Lehrer dann so, keine Ahnung, und rumdrucksen so und die Kinder merken, die sind überfordert, dann ist es auch schwierig. So. Das heißt eigentlich, so eine Offenheit und einfach zu gucken, genau, was man machen kann, ist so eine Grenzüberschreitung. Nicht, also die wirst du nie abstellen können, aber so immer zu thematisieren, zu sagen, ey, da wurde eine Grenze überschritten, warum hast du das gemacht, wie geht's der anderen Person? So, das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube auch, also was mir gut tun würde, so bei Berliner Jungs, ist gar nicht abstellen, weil das geht nicht, sondern eher, ja, warum ist es so schwierig, dass Leute sagen können, ich habe das erlebt. So theoretisch hätte ich es am liebsten, jemand in der Klasse sagt, so Leute, ich habe das erlebt, mir geht es jetzt gerade nicht gut. Hm. Und alle würden sagen, yo, scheiße, können wir was für dich machen. So, das wäre für mich das Ideal. Und dass man da so ein bisschen hinarbeitet in die Richtung.
Also auf der einen Seite aufklären und Präventivarbeit, auf der anderen Seite aber auch dieses ganze schambehaftete Thema auflockern und gleichzeitig natürlich aber auch immer wieder den Dialog schaffen. Ja,
genau.
Ja, das wären wahrscheinlich mal so Ansätze, wie man ganz viele Probleme auf der Welt so ein bisschen lockern könnte und vielleicht sogar aus der Welt schaffen könnte. Siehst du dich und deine Arbeit anders, seitdem du Papa geworden bist?
Ja, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ne? Also ist für mich, das war ein richtiger Gamechanger. So. Zum einen habe ich nochmal Eltern an sich so ganz anders wahrgenommen. Keine Ahnung, wenn man vorher so mal gesagt hat, oh, was sind das denn für Eltern so in der Arbeit? Und plötzlich sieht man, ja gut, aber die haben 4 Kinder und alle 4 Kinder haben Klamotten und alle 4 Kinder gehen zur Schule und alle 4 Kinder essen. So, dass ich die jetzt persönlich ein bisschen komisch finde und vielleicht die Erziehungsmethoden auch fragwürdig. So, aber da habe ich plötzlich so eine Perspektive gehabt von, ja, aber die schaffen auch richtig viel. So, das habe ich vorher nicht gesehen. Auf der anderen Seite, ich erzähle jetzt hier so reflektiert davon, natürlich nimmt die ganze Sache einen auch mit. So, also ich bin schon ein bisschen paranoid unterwegs.
Glaube ich dir aufs Wort.
Bei der eigenen Kindererziehung. Also ich sag mal, mein Kind, das ist wirklich kein Witz, mein Kind konnte Stopp sagen, bevor es Papa gesagt hat. So, also okay. War schon ganz klar. Was machst du, wenn dir was nicht passt? Stopp.
Okay.
So Stoppsignal. Perfekt. Und ich gucke eben auch sehr genau, wer kommt, wer spricht mit meinen Kindern, wie sprechen sie mit Fremden auf der Straße. Ich will das auf gar keinen Fall unterbinden. Ich finde es total super, dass irgendwelche Leute auf der Straße meine Kinder niedlich finden. Das finde ich total okay. So, aber es geht immer so darum, wo ist die Grenze? Und da reden wir auch drüber. Und mein Sohn weiß, wer ihn wie, wo anfassen darf, was der Arzt, was die Ärztin darf.
Echt? Ja, so damit voll, kann er umgehen?
Ja, voll. Also der ist jetzt 4 und wir so Quatsch. Also gut, er redet auch krass so. Er ist ein bisschen begabt in der Gesprächsebene. Und er weiß das. Also ich sage ihm, wenn wir zu der Ärztin gehen, ist klar, die muss dich mal untenrum untersuchen. Da wäre es super, wenn du dann irgendwie mitmachst, aber die macht das nur so lange, wie es sein muss. Und das weiß der. Und der weiß aber, dass zum Beispiel auch ich das nicht immer darf. So, das ist für mich total ein natürliches Thema. Und viele haben da so Angst vor. Und das ist eigentlich ein ganz natürliches Thema, einfach zu sagen, ey, ich darf gewisse Sachen nicht, ich darf gewisse Sachen und du darfst gewisse Sachen und auch nicht. Und du darfst sagen, wenn dir was nicht passt. Hm. So. Und das finde ich ist, das würde ich allen empfehlen, einfach so mit ihren Kindern umzugehen, weil dann hat man so lustige Situationen, dass mein Kind mich ermahnt, dass ich irgendwas nicht so gut gemacht habe oder irgendwo eine Grenze überschritten habe und dann sagt, ja, stimmt, hast du recht, so, tut mir jetzt leid. So, genau.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass, also ich bin bei dir, ja, auf jeden Fall sollte man mit seinen Kindern sprechen. Möglicherweise könnte das Thema mit der Kultur nochmal ein Thema sein, einfach worüber man sprechen darf und vor allem mit wem man auch worüber sprechen darf, ja. Und was würdest du denn da als Tipp geben, wenn man mit seinen Eltern nicht sprechen kann oder grundsätzlich in Situationen, wo man mit jemandem nicht sprechen kann? Mhm. Wie findet man denn euch? Wie findet man denn Leute wie dich und mich und Sozialarbeiter? Ja. Was kann man tun?
Also wir, uns kann man finden, wenn man Glück hat, dass man gerade zu der Schule gehört, an die wir kommen so. Oder man sieht uns irgendwo beim Streetwork. Aber ich denke, es ist wichtig, wenn man mit solchen Kindern zu tun hat und merkt, okay, die Eltern sind nicht die Ansprechpartner, dann ziemlich schnell dafür zu sorgen, dass sie jemand anderes haben. Mhm. Zu schauen, mit welcher Pädagogin kommen die am besten klar. Es muss ja nicht die Klassenlehrerin sein, aber mit wem kommen die am besten klar, dass man da schaut, haben die eine Vertrauensperson? Und ich finde gerade, wo du so das mit den Kulturen sagst, da gibt es viele Klischees, die ich auch im Kopf habe. So, und ich habe auch ganz viele Scheren im Kopf. Und spannenderweise erlebe ich aber auch immer wieder, wie halt Kulturen, wo dieses Thema eher schwierig behandelt wird, tatsächlich coole eigene Wege finden, damit auch umzugehen. So. Und das, ich habe zum Beispiel mit einer Mutter gesprochen, die meinte, eigentlich reden wir nicht drüber, aber sie weiß und die Kinder wissen, wenn irgendwas Schlechtes damit passiert, dann dürfen die sich auf jeden Fall bei ihr melden. So. Mhm. Und sie dürfen ihr auch Fragen stellen zu, keine Ahnung, Kinderkriegen oder so. Ne? Also dass da so Lücken gebahnt werden, weil sie gehört haben, okay, da gibt es irgendwas mit Gewalt und so. Manchmal gibt es dann so Sätze wie, ja, bei uns ja nicht. Also bei uns, in unserem Land nicht. Aber hier gibt es das schon. So. Mhm. Und dann, ja, ist manchmal so, ist auch egal. Auf jeden Fall, ja, merke ich da auch immer wieder so eine Aufweichung. Und das ist eigentlich ganz gut. Und dann gibt es natürlich Familiensysteme, wo es gar nicht geht. Also wo wir auch in eine Klasse kommen und dann welche sagen, ey, ich darf das gar nicht hören, das ist alles Haram. So.
Ah ja, okay. Ja, gibt's auch, ja.
Ja, gibt's natürlich. So. Und dann sind wir aber auch nicht die, die sagen, ja, du musst das jetzt aber alles hören. Sondern, dass wir auch sagen, okay, wie weit können wir, und das, dann bin ich halt nicht so detailliert, sondern spreche nur generell von irgendwie Überschriften. Und was bei uns immer ganz gut ist, wir reden weniger über Sexualität als über den Schutz vor sexualisierter Gewalt. Und da sind sich alle einig. Mhm. So, sich schützen ist was Gutes.
Auf jeden Fall. Wahrscheinlich kulturübergreifend.
Genau, das finden alle ganz gut. Die Frage ist nur, aber das hat nicht zwingend was mit Kultur zu tun. Aber unter sich schützen verstehen natürlich viele auch Verschiedenes.
Mhm. Zeiten von Corona, wie sieht eure Arbeit aktuell aus?
Ja, wir haben es ganz gut gemeistert, sind immer noch dabei, dass wir bieten Beratung tatsächlich auch per Zoom an, haben aber auch unsere Räume so eingerichtet, umgerichtet, dass wir auch Live-Beratung machen können, wenn es nicht zu viele Personen sind. Was leider ganz, ganz arg zurückgegangen ist, ist die Arbeit vor Ort, also dass wir in Jugendclubs gehen und so und da Veranstaltungen machen. Das hat eigentlich immer auch sehr viel Spaß gemacht, so, weil wir da unsere Theaterstücke vorspielen und so. Mhm. Das findet jetzt natürlich weniger statt. Und was richtig abnervt, so sind Zoom-Team-Meetings. Mhm. Weil da haben wir jetzt schon ja viel drüber geredet, dieses, ne, man muss die andere Person wahrnehmen, dieses, wie geht's dir, was machst du gerade, was hast du für einen Fall, wie geht's dir mit dem Fall? Und das fällt fast komplett weg bei Zoom, weil man bei Zoom die Fakten bespricht und nicht so das
absolut,
dazwischen.
Ja. Da bin ich ganz bei dir. Ja, da müssen wir jetzt irgendwie alle durch. Mhm. Ja, es bringt nichts. Ich bewundere trotzdem all diejenigen und die auch euch, die sagen, hey, Corona hin, Corona her, wir müssen uns trotzdem kümmern und haben einen Auftrag und sind nach wie vor da. Also ich bin durch mit meinem Petto. ich kann nur tausendfach Danke sagen, dass du hier warst und nochmal unterstreichen, dass ich einen großen Respekt habe vor dem, was du und ihr tut und ja, wenn du noch letzte Äußerungen, irgendeinen Gedanken hast, darfst du ihn natürlich auch noch mit mir teilen.
Ja, natürlich. Also, ne, dass man generell uns sich bei uns melden kann. Ne? Unsere Website ist jungs.berlin, kein.de, jungs.berlin. Da sind auch die Telefonnummern, Flyer und alles. Und genau, wer uns unterstützen will, kann auf hilfefürjungs.de gehen. Da kann man spenden, auch wenn man will. Ansonsten, genau, ein Satz, den ich immer sage, meldet euch, egal was ist, so, wenn ihr ein Bauchgefühl habt, irgendwie, ich weiß nicht, so ein Hauch oder jemand hat was gesagt und man weiß nicht, so, meldet euch, lieber quatschen wir eine halbe Stunde am Telefon drüber, als dass dann am Ende heißt, oh Scheiße, hätte ich mal was gemacht. Genau.
Das ist ein super Schlusswort. Ja, ich würde sagen, danke nochmal, dass du hier warst.
Ich danke.
Und danke auch fürs Zuhören, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, schaltet ein, wenn es wieder heißt, gib mir den Stoff, geht in den nächsten Podcast. Und ja, wir sind raus. Ciao.
Ciao.